So eine Selbstständigkeit als Trainerin, die war für mich gut, weil ich wusste, hey, ich mache was, dafür bekomme ich was. Ich mache es gut, dafür bekomme ich mehr. Ich mache es gut, ich will besser werden, indem ich will immer wachsen. Ich habe super viele Fortbildungen gemacht als systemische Therapeutin und alles Mögliche. Ich wollte immer darin irgendwie mich auch verwirklichen. Das hat mir Spaß gemacht und trage das, was ich an Unternehmen aufgebaut habe, was ich jeden Monat zu zahlen habe, was immer reinkommt und es hört nicht auf. Also es gibt keine Pause. Es gibt in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren gab es für mich keine Pause. Nie. Nicht im Urlaub, nicht als meine Mutter gestorben ist, nie. Es gibt keine Pause, weil das geht einfach immer weiter. Es gibt bei uns kein Konkurrenzdenken. Wir haben keine Positionen, wo jemand dem anderen irgendwas wegnehmen will. Wir arbeiten als Team und das machen wir wirklich gut. Und ich stelle Leute ein, die da reinpassen. Und das sind tatsächlich oft Frauen.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Herzlich willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute ist Eva Heinemann zu Gast, Gründerin der Agentur FrontFox und Gründerin von Fertilitipps. Mit FrontFox begleitet sie Unternehmen rund um Kommunikation, Transformation und neue Arbeitswelten. Und mit Fertilitipps hat sie aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus eine Plattform geschaffen, die Paaren Orientierung im Kinderwunsch gibt. Liebe Eva, vielen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir tiefer einsteigen in deine Stories Behind, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin die Eva Heinemann. Ich komme aus dem wunderschönen München, bin 44 Jahre alt und Zeit meines Lebens selbstständig gewesen, muss ich sagen. Für mich war immer klar, wenn ich arbeite, dann nur für mich. Oder ich möchte mir etwas aufbauen, so kann ich das besser formulieren. Und als ich BWL studiert habe, hatte ich zwei Frauen als Role Models in meiner Umgebung, die sich selber Agenturen und Firmen aufgebaut haben. Und ich habe mir immer gedacht, das möchte ich tatsächlich auch irgendwann mal hinbekommen. Und ich habe es gar nicht so geplant, dass es jetzt so gekommen ist und hatte keinen wahnsinnigen Prozess im Kopf, wie ich da hinkomme. Ich bin da ganz oft auch glücklich auf die Füße reingefallen, dass ich jetzt tatsächlich zwei eigene Firmen mache, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, sehr cool. Ich weiß ja ein bisschen mehr schon von dir natürlich. Und ich war sehr beeindruckt von allem, was auf diesem Weg schon passiert ist. Vielleicht wirklich mal so ein bisschen Step by Step. Wann hast du das erste Mal gegründet und wie kamst du dazu? Woher kam überhaupt die Idee und der Moment so, okay, dazu mache ich jetzt eine eigene Firma auf?
Ich habe angefangen als Trainerin im Bereich Sales nach meinem Studium. Ich habe Leuten erklärt, wie sie verkaufen. Das war eigentlich so mein erster richtiger Job, würde ich sagen. Und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool. Ich würde auch mal behaupten, dass ich da echt richtig, richtig gut drin war. Und bin dann übergegangen zu Führungskräfteausbildungen. Ich habe Führungskräften erklärt, wie sie führen. Dann habe ich eine Agile-Ausbildung gemacht, habe agiles Führen erklärt und hatte damals einen Auftraggeber, der mich eigentlich so immer für alles gebucht hat, was herausfordernd war. Und der hat mich irgendwann gefragt, ob ich mich bei ihm einstellen lassen möchte. Und für mich war in dem Moment klar, nee, das ist nicht mein nächster Schritt, sondern mein nächster Schritt ist, ich möchte selber eine Firma haben und ich möchte nicht irgendwo in ein Angestelltenverhältnis gehen. Ich war bis zu dem Zeitpunkt selbstständig, habe mich da auch so aufgestellt mit allem Surrounding und es war für mich klar, dass ich das nicht aufgebe. Und ich habe dann meine erste GmbH mit ihm zusammen gegründet, habe aber alleine darin gearbeitet und habe nach einer kurzen Zeit festgestellt, nee, ich möchte das tatsächlich alleine machen und habe die dann verlassen sozusagen und habe die Firma FrontFox gegründet. Genau. Und so hat sich dann immer weiterentwickelt.
Da vielleicht die Rückfrage, du hast gesagt, du bist reingestartet ins Berufsleben und mit dem Thema, also du hast anderen erklärt, wie man verkauft, beziehungsweise später, wie man führt. Jetzt frage ich einfach mal ganz direkt, woher wusstest denn du zu diesem Zeitpunkt, wie man verkauft oder auch dieses, wie man führt? Du hast gerade gesagt, du hast dann auch noch diese Agile-Ausbildung gemacht, aber gerade so auch der Einstieg mit so, ich war gut in dem, anderen zu erklären, wie man verkauft. Würdest du sagen, ja. Ist dir in die Wiege gelegt worden oder woher kam bei dir so dieses Wissen, ich kann das gut und ich kann das vor allem auch anderen beibringen?
Also verkaufen würde ich sagen, ja, das konnte ich schon immer, dafür habe ich ein Talent. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich die Firma habe, weil ich das verkaufen kann. Mhm. Ich habe das mir angeschaut und habe das von den Leuten gelernt, die mir das gezeigt haben. Also wir waren eine Gruppe von Trainern und ich habe dort einfach von ihnen abgeschaut, wie man es anderen Leuten erklärt, weil das selber zu können, heißt noch lange nicht, das anderen Leuten beibringen zu können. Also ich glaube, ein guter Trainer muss zwar die Skills haben und verstehen, aber in erster Linie muss er den Transfer herstellen können, wie er es anderen Leuten beibringen kann. Mhm. Ich habe ganz oft erlebt, dass Leute sagen, hey, ich bin super da drin, ich zeig dir, wie es geht, und andere Leute sind aber total lost, weil sie es nicht nachmachen können. Ich habe hinterher eine Ausbildung als Mediatorin gemacht und da hatte ich eine Ausbildungsleiterin, die ganz oft auf wie gehe ich damit um geantwortet hat, ja, das ist bei mir auch viel Intuition. Und ich habe mir immer gedacht, das ist wirklich schön für dich, aber das bringt mich ja nicht weiter. Ich muss verstehen können, wie ich das machen kann und nicht, es ist schön für dich, dass du es kannst, aber ich will es ja hier lernen. Und das habe ich tatsächlich mir beibringen lassen, wie man das anderen Leuten erklären kann, und dann konnte ich das.
Und du hast da auch wirklich so ein, du sagst auch, also ich würde sagen, du bist sehr selbstbewusst auch in diesem Wissen, dass du in diesen jungen Jahren gesagt hast, ey, ich will mich jetzt nicht von dir anstellen lassen, ich will gründen oder ich will das für mein Ding machen. Auch da so, ich glaube, das ist ja das, was würde ich persönlich behaupten, wie ich das wahrnehme, den meisten eher fehlt. Also so viele haben das Wissen, das Know-how, die hätten das Zeug dazu, aber da fehlt immer der Mumm. Und ich habe so das Gefühl, so wie du es auch erzählst, dass du dir einfach sehr früh, in sehr jungen Jahren klar warst, ich kann das und ich will mich selbstständig machen. Auch da würdest du sagen, es ist einfach so eine Typsache, oder hast du ein Umfeld, das dich da einfach auch sehr stark gepusht und gefördert und gesehen hat, oder eine Mischung aus beidem vielleicht auch?
Also ich glaube, dass es viel mehr war, dass ich wusste, was ich nicht will, als dass ich wusste, was ich will. Also wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen würde, ich wusste das und ich habe den Mut gehabt und ich habe das gezielt gemacht, dann würde ich mich besser darstellen, als ich bin. Mhm. Ich habe eine Ausbildung gemacht, bevor ich angefangen habe zu studieren. Ich habe eine Banklehre gemacht. Und ich habe festgestellt, für mich ist dieses Angestelltenverhältnis nicht das, was mich in irgendeiner Art und Weise motiviert. Weil da waren Leute, die haben sich wirklich Mühe gegeben und sind übergangen worden für andere, die einfach viel länger da rumsaßen und nichts gemacht haben.
Ja, ja.
Also für mich war immer dieses, ich arbeite, dafür bekomme ich etwas. Ich arbeite hart, dafür bekomme ich mehr. Das ist das, was für mich in meinem Kopf Sinn ergibt. Und zu sagen, gehe in ein Angestelltenverhältnis und dort gebe ich Gas und es wird vielleicht übersehen, oder ich lehne mich zurück und machen mir easy going, das bin ich einfach nicht. Also für mich ergibt es einfach null Sinn zu sagen, ich bin irgendwo und bin dann nicht irgendwie getrieben oder angetrieben, irgendwas zu erreichen. Mhm. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, muss ich tatsächlich sagen. Und so eine Selbstständigkeit als Trainerin, die war für mich gut, weil ich wusste, hey, ich mache was, dafür bekomme ich was. Ich mache es gut, dafür bekomme ich mehr. Ich mache es gut, ich will besser werden, indem ich will immer wachsen. Ich habe super viele Fortbildungen gemacht als systemische Therapeutin und alles Mögliche. Ich wollte immer darin irgendwie mich auch verwirklichen. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es gar nicht mal war, ich habe den Mut groß gehabt. Mein Umfeld ist es auch nicht, kennt kaum jemanden, der das so gemacht hat. Aber für mich gab es gar keine andere Option, weil dieses Angestelltenverhalten nicht das ist, was mich erfüllt. Mhm.
Dann auch noch die Frage zu dem Thema, erst im Duo gegründet und dann doch gesagt, ich möchte es alleine machen. Warum glaubst du, hat es im Duo nicht funktioniert, oder was braucht es, damit es im Duo funktionieren kann? Oder ist es eine Typsache?
Also so viele Jahre später mit unterschiedlichen Ansätzen, die ich da gegangen bin, glaube ich, dass es funktionieren kann, wenn die Aufgaben ganz klar verteilt sind und jeder ganz klar das einbringt, was er einbringen kann und unterschiedliche Sachen sich ergänzen. Ich glaube, wenn das der Fall ist, kann das in einer Gruppe im Duo, kann es wunderbar funktionieren. Mhm. Also wenn da zwei Kompetenzen ineinander greifen, die vielleicht alleine nicht funktionieren würden, dann geht das. Mhm. Für mich ist es nicht das Richtige. Das würde ich auch tatsächlich nicht mehr machen. Also ich würde das unter ganz strengen Voraussetzungen mit jemandem in Erwägung ziehen. Und ich würde vielleicht auch jemanden bei mir mit reinholen, um mir Entlastung zu holen. Das würde ich schon in Erwägung ziehen. Aber ich würde jetzt ganz klar festlegen, wer was zu tun hat und was man zu erwarten hat. Mhm. Und ich glaube, wenn man sagt, ich möchte oder ich kann die Sachen alleine machen oder ich kann die Verantwortung tragen. Also ich glaube, wo du meintest, das ist Mut, würde ich sagen, bin ich in der Lage, diese Verantwortung zu stemmen. Und wenn ich sage, ich kann das alleine, dann brauche ich vielleicht gar niemanden anderen.
Ja, verstehe.
Weil, also für mich ist das Schwierigste daran, nicht zu sagen, ich bin mutig und mache das, sondern ich muss mit der Belastung kontinuierlich umgehen können. Und zwar ganz egal, was kommt. Weil ich trage diese Fixkosten, ich trage das, was ich an Unternehmen aufgebaut habe, was ich jeden Monat zu zahlen habe, was immer reinkommt und es hört nicht auf. Also es gibt keine Pause. Es gibt in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren gab es für mich keine Pause. Nie. Mhm. Nicht im Urlaub, nicht als meine Mutter gestorben ist, nie. Es gibt keine Pause, weil das geht einfach immer weiter. Mhm. Und das muss man halt leisten und tragen können.
Und wollen, ja.
Wollen, ja.
Da das apropos so Entlastung, beziehungsweise dann zu sagen, ich gründe jetzt alleine, ich möchte aber nicht alleine bleiben. Wie war diese Entwicklung von einem Team? Wie viel seid ihr jetzt und wann, also wie schnell hast du gesagt, okay, diese Entlastung und auch die Kompetenzen? Ich meine, wir sind alle eine Person und jeder bringt Kompetenzen mit und trotzdem wissen wir, es gibt andere Menschen mit anderen Kompetenzen, die uns sehr gut ergänzen können. War das dann sehr strategisch geplant? Ich mache es jetzt ein Jahr allein, dann kommt Mitarbeiter 1, dann 2, dann 3. Hat sich es eher ergeben? Ist es auch eher aus genau dieser Ergänzung an Skills, die du gesagt hast, die bringe ich nicht mit oder liegt mir nicht so, hole ich mir Verstärkung. Wie war so dieser Teamaufbau?
Ja, also bei mir ist sehr viel so bei Accident gelaufen, sage ich mal. Es gab nicht so den Plan, dass ich gesagt habe, ich hole mir dann eine Mitarbeiterin. Ich habe am Anfang super viel immer mit Freelancern gearbeitet, um kein Risiko einzugehen. Und ich hatte witzigerweise gestern mit einer die unsere Social-Media-Beratung macht, genau dieselbe Unterhaltung. Ich habe die erste Mitarbeiterin, die ich wirklich fest eingestellt habe, ist eine meiner besten Freundinnen gewesen. Und die hat ihr Patenkind gehabt und den musste sie immer super spät von der Kita abholen, weil sie so einen Job hatte, wo das nicht anders ging. Und dann hat sie noch ein Kind bekommen und dann habe ich gesagt, hey, hör mal zu, überleg dir nicht, ob du einfach bei mir arbeiten möchtest, damit du einfach freier bist und deine Kinder früher abholen kannst. Und ich habe ihr das so vorgeschlagen, so lapidar, ich habe mir gar nicht so drüber Gedanken gemacht, wie sie das wirklich macht. Und die hat früher bei RTL als Redakteurin gearbeitet und hat, ich habe mir gedacht, die ist super schlau, die spricht 5 Sprachen, ist eine hochintelligente Frau, irgendwie werden wir schon für sie finden. Und die kann dann auch Videos machen und moderieren und weiß ich nicht, also die ist wirklich hochkompetent. Und sie hat tatsächlich nach der Babypause vom zweiten Kind gesagt, sie würde das machen. Und dann habe ich sie eingestellt und habe festgestellt, das ist tatsächlich eine der besten Sachen gewesen, die mir passieren konnte, weil sie so viel Skills mit reingebracht hat in meine Firma, die ich nicht hatte. Und sie absolut selbstständig gearbeitet hat und mich so unterstützt hat, dass ich davon nur profitiert habe. Und unser Auftragsvolumen ist mit ihren Skills total gewachsen, weil sie ja was reingebracht hat, was ich eigentlich nicht abdecken konnte. Und zwar in viel schneller, als wenn ich mir einen Freelancer dazu buche. Und da habe ich erkannt, okay, du kannst auch nur wachsen, wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen. Und danach fiel es mir sehr leicht, Leute einzustellen. Jetzt mittlerweile sind wir 9. Für mich ist klar, dass ich mit Angestellten arbeite. Ich suche immer, manchmal habe ich mich vertan, oft hatte ich richtig Glück. Aber sie hat es mir mega leicht gemacht, mich daran zu tasten und hat meine Firma total bereichert.
Da habe ich mehrere Rückfragen. Zum einen das Thema, weil Anstellung, du eingangs gesagt hast, dass du nicht angestellt sein wolltest aus verschiedenen Gründen, dass deine Erfahrung war, das finde ich blöd an der Anstellung oder das passt nicht zu mir. Und wir wissen natürlich alle, das ist immer eine Typsache. Es gibt einfach Menschen, also das ist per se eine Typsache. Aber vielleicht da auch jetzt spannend, was daraus hast du dir halt auch vorgenommen oder mitgenommen, anders zu machen bei dir im Unternehmen, damit niemand deiner Angestellten im besten Fall denkt, Anstellung ist nichts für mich, sondern ich bin gern hier, ich arbeite gern mit und für Eva.
Also ich glaube, dass ich keinen bei mir im Team je hatte oder habe, der der Typ für eine Selbstständigkeit wäre. Das glaube ich einfach nicht, weil wenn die Leute das hätten machen wollen, hätten sie das gemacht. Mhm. Und ich habe immer Leute aus angestellten Verhältnissen bekommen zu mir in ein Anstellungsverhältnis. Und das hat immer super gut funktioniert. Und was ich immer nicht erwarte, ist, dass Leute den Extrameter gehen. Weil der Deal ist, ich trage die Verantwortung. Wenn es gut läuft, verdiene ich mehr Geld. Wenn es schlecht läuft, muss ich das tragen. Das ist mein Baby, ich baue das auf und ich habe Leute, die mich dabei unterstützen. Aber die müssen nicht mehr machen als in ihrer Arbeitszeit. Das erwarte ich nicht, weil sie haben dafür, dass sie dieses Angestelltenverhältnis mit mir eingehen, dass sie meinen Traum mit aufbauen, den Vorteil, dass sie sagen können, ich bin weg, ich bin im Urlaub, ich habe die Freizeit, ich kann nach der Arbeitszeit meinen Stift fallen lassen und abschalten. Das ist das, was ich ihnen biete und wo ich auch wirklich Wert drauf lege, dass sie das haben. Ich habe nie von jemandem verlangt, extra darüber zu gehen und noch was zu machen. Das fände ich persönlich sehr unfair, weil ich finde, ich kaufe deren Zeit ein und deren Unterstützung in einem gewissen Rahmen, aber ihr Leben darf davon in keinster Weise irgendwie betroffen sein, weil ich finde, das fände ich unfair. Wenn ich dann irgendwas abgefahren muss, muss ich das machen, weil es ist halt meine Firma. Und ich glaube, dass ich das ganz gut hinbekomme. Ich glaube auch, dass ich Leute einfach lasse. Also ich bin keine kontrollierende Person. Ich gucke nicht, was machen die wann. Ich schaue nicht, hat jemand von 9 bis 17 Uhr gearbeitet? Ich habe immer freie Arbeitszeit eingeteilt. Ich habe gesagt, ihr könnt arbeiten, wann ihr wollt. Macht es, wie ihr wollt. Ich habe Leute gehabt, die haben nachts gearbeitet. Ist mir wirklich egal. Die müssen einfach nur das halt machen, was sie machen müssen. Und sie müssen halt einfach den Teil bringen, für den ich sie halt bezahle. Und ansonsten haben sie auch Freiheit, mal am Tag joggen zu gehen, wenn sie sagen, kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren, dann bin ich die Letzte, die guckt, sind die online, sind die offline, ich habe eine Remote-Firma, also wir sitzen alle irgendwo anders. Das heißt, ich habe da gar nicht den Zugriff, möchte ich auch gar nicht haben. Also ich glaube, wenn man mit diesem freien Arbeiten umgehen kann, hat es viele Benefits. Und ich sage das auch mittlerweile, um so ein Erwartungsmanagement zu haben, in jedem Einstellungstermin sage ich, sei dir darüber im Klaren, du musst in der Lage sein, dir deine Zeit selber einzuteilen, weil ich werde das nicht für dich machen. Ich bin nicht in der Lage und ich bin auch nicht der Typ dafür. Wenn du frei arbeiten willst und kannst, bist du bei mir richtig. Und wenn du aber jemanden brauchst, der dich ganz eng anleitet, bin ich nicht die Richtige. Weil die Kapazitäten habe ich nicht und das gibt mein Firmenmodell auch nicht. Ja. Und ich habe oft Mütter gehabt, die Teilzeit gearbeitet haben bei mir. Und habe auch, das ist eigentlich das Modell, was ich fahre. Mittlerweile habe ich jetzt gerade nicht so viele, aber ich muss sagen, das ist etwas, was bei uns halt sehr freundlich ist, familienfreundlich, dass man einfach sagen kann, hey, um 15 Uhr lasse ich den Stift fallen, hole meine Kinder ab, ganz egal was ist, weil ich das verstehe, weil ich sage, hey, das kannst du super gerne machen. Und wenn die mal zu Hause bleiben, weil die ständig krank sind, dann sitzt halt mal ein Kind auf dem Schoß beim Teammeeting. Das ist okay. Oder man sagt, ich komme halt nicht. Das kann ich auch verstehen. Also ich glaube, es gibt viele Vorteile, so wie ich es mache. Aber man muss der Typ sein, um damit umgehen zu können. Mhm. Und das ist wieder eine Frage, will ich das, kann ich das, komme ich damit klar, bin ich damit glücklich?
Ich finde es sehr beeindruckend. Du bist unfassbar klar in deiner Haltung und kannst es auch unfassbar klar artikulieren. Ich glaube, das macht es auch einfach dann, diese Klarheit, dieses so, es ist einfach sehr klar, du redest da nicht um den heißen Brei herum, sondern es ist wirklich ganz klar, das ist, was ich von dir erwarte, das ist, was ich im Gegenzug zu geben habe, das ist unser Deal. Und ich glaube, diese Klarheit ist auch so das, was so ein Arbeitsverhältnis dann auch einfach strukturiert und leicht macht. Wenn man weiß, woran man ist von beiden Seiten, dann erleichtert das unfassbar viel. Da vielleicht die Rückfrage, ob dann auch, vermute ich, es einfach so ist, dass Leistung über den, also Mitarbeiterbewertung oder quasi so, wird rein daran gemessen, dass die Aufgaben, die bei einer Person liegen, erfüllt werden. Gut, in dem Qualitätsanspruch, den ihr als Unternehmen habt, den du auch vermittelst, werden die Aufgaben erfüllt zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Kunden. Wie, wann, in welcher Form das passiert, ist dir quasi egal, solange das Ergebnis stimmt. Also es ist einfach ergebnisorientierte Messung, sage ich jetzt mal, der Leistung, oder?
Also ich, abgesehen davon, dass ich das eigentlich gar nicht anders machen kann, finde ich auch, dass alles andere keinen Sinn macht. Weil, also ich habe eine Mitarbeiterin, die sitzt in Hamburg, ich habe zwei in Aachen, ich habe eine in Düsseldorf, ich habe eine in Ravensburg und so weiter und so fort. Also wie soll ich den ganzen Tag wissen, was die tun? Das kann ich nicht wissen. Ich kann nur darauf vertrauen, dass sie das so gut wie möglich machen. Und ich habe aber auch vollstes Vertrauen in die Leute, dass sie das machen. Also ich hatte immer eigentlich eher Leute, die gesagt haben, hey, das muss fertig werden und wir müssen jetzt und wir müssen jetzt. Und ich habe gesagt, hey, entspann dich mal, das kann schon noch einen Tag warten. Also ich hatte eigentlich immer diese Eigeninitiative. Wenn ich sie nicht hatte, und das hatte ich auch schon ein paar Mal, habe ich sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Weil ich irgendwann mal sehe, hey, passiert das, was wir leisten müssen? Ist es in einem Flow oder ist es nicht? Ja. Und du sagst, ich bin klar geworden, weil ich gelernt habe, wenn ich das nicht klar von vornherein definiere und kommuniziere, dann hat jemand, der aus einem Angestelltenverhältnis kommt, vielleicht die Erwartungshaltung, dass er viel mehr Input, Anleitung und Orchestrierung von mir bekommt, als ich geben kann. Und dann ist auf beiden Seiten eine Unzufriedenheit, das möchte ich nicht. Mhm.
Parallel dazu, zu all dem, was du jetzt erzählt hast, also zu dem Aufbau, inzwischen die Größe auch an Mitarbeitenden, bist du ja auch Mama geworden. Also auch du, es kam ja dein eigener Kinderwunsch und auch dein Muttersein. Du bist heute Mama und das Ganze war parallel zum Aufbau deiner Firma. Ich glaube, das ist für sehr viele junge Frauen unfassbar schwer zu definieren, also für Frauen und Mann, aber jetzt sagen wir mal vor allem für Frauen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt warst du im Aufbau deiner Firma, bist es noch immer, und das andere ist ja ein zweites Riesenprojekt, ein Kind zu kriegen und aufzuziehen, ist ja mindestens so ein Projekt. Woher wusstest du, ich kann beides schaffen, oder war einfach so, ich will beides schaffen, also kann ich beides schaffen? Und inwiefern hat das in der Realität halt auch geklappt oder auch mal geclasht?
Also ich habe nicht gewusst, ob ich das schaffen kann. Aber für mich war keine Option, es nicht zu machen. Weil das ist natürlich total schön, dass ich mein erstes Baby mit meiner Firma habe. Und das sehe ich auch so. Aber es wäre nicht für mich ganz persönlich, das ist bei jedem ganz unterschiedlich, für mich hätte das nicht ausgereicht.
Ja.
Also ich muss sagen, dass mein Lebensfokus sich schon verschoben hat mit meiner Tochter. Ich hätte ansonsten einfach nur gearbeitet, mein ganzes Leben lang. Und ich wollte ein Kind und dann musste es funktionieren. Und es hat mal gut, mal schlecht funktioniert. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Level, als wenn du kein Kind hast, weil du immer dich irgendwie organisieren musst und weil Dinge einfach so nicht funktionieren. Und ich glaube, die größte Erkenntnis und das größte Learning aus dieser ganzen Zeit ist, dass man auch akzeptieren muss, dass das nicht mehr perfekt funktioniert an mancher Stelle. Das ist einfach so. Und da kann man sich immer wieder entscheiden, was hat für mich jetzt die Priorität? Und es gibt ja diesen Spruch, den man so kennt, der heißt, unser Alltag ist ihre Kindheit. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ihre Kindheit soll nicht darunter leiden, dass ich das möchte. Ich muss es irgendwie anders organisieren. Und vielleicht ist es dann eine Zeit lang nicht mehr so, wie es vorher war, wo ich mich dann einfach 15 Stunden am Tag hingesetzt habe und halt gearbeitet habe, weil es halt ging, es geht halt jetzt nicht. Dann muss es irgendwie anders funktionieren, aber sie soll nicht darunter leiden. Das ist für mich klar. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es mit der Firma, oder nein, ich weiß, dass es trotzdem mit der Firma gut funktioniert. Aber halt in einem anderen Setting. Also ich bin operativ nicht mehr in vielen Sachen drinnen. ich habe jetzt Mitarbeiter, die das machen, denen ich vertraue. Und so muss das auch funktionieren. Und im Übrigen ist es auch eine Sache, die ich sage, wenn ich jemanden einstelle, dass es für mich sein kann, dass ich einfach mal nicht erreichbar bin, dass ich gerade eine andere Prio habe und dass ich nicht in Termine reingebe, dass jemand das covern muss, dass das einfach in dem Moment jetzt den Vorrang hat und die anderen Sachen müssen halt laufen. Aber es ist auch das, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich habe ja nur einen Mitarbeiter, aber meine Mitarbeiterinnen in erster Linie von mir zurückbekommen. Wenn es bei ihren Kindern so ist, ist es halt auch so. Dann muss es halt irgendwie andersrum auch gecovert werden. Das ist der Deal.
Ja, und dann hast du dir eigentlich einfach ein Support-System außenrum gebaut. Wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß, dass du sehr schnell nach der Geburt natürlich auch wieder gearbeitet hast in einem gewissen Umfang und hattest du einfach so ein Umfeld, ein Support, die eigene Family außenrum, um das zu managen?
Also nachträglich würde ich sagen, das hatte ich viel zu wenig und ich hätte es, wenn ich jetzt nochmal in die Situation kommen würde, würde ich es nochmal ganz anders organisieren. Weil man auch, wenn man immer hört, ja, man hat nie eine Pause und das ist ein 24-Stunden-Job und so, das hört man immer, aber man kann sich das nicht vorstellen. Weil diese Fremdsteuerung, also dass man einfach nicht Zeit einteilen kann, wie man will, sondern dass jemand das entscheidet für einen, das war, glaube ich, meine größte Umstellung mit Kind. Und das ist im Beruflichen natürlich irgendwie sehr herausfordernd, wenn man da nicht kann. Ich hatte es zu wenig, das hat mich auch oft ins Struggling gebracht, weil ich mit Kind auf dem Arm eine Telco hatte oder dann gearbeitet habe oder Kind in der Trage irgendwie E-Mails geschrieben habe oder keine Ahnung was, weil ich nach 4 Monaten wieder dabei war und nie eigentlich aufgehört habe mit manchen Themen. Ich habe von nach der Geburt Abrechnungen gemacht und weiß ich nicht, weil es kein anderer machen konnte. Ich glaube, ich würde jetzt mir viel früher Hilfe hierher organisieren. Ich habe jetzt eine super geile Babysitterin, die kommt hier, meine Tochter liebt die, da kann ich mich rausziehen. Da habe ich mich ja durchringen müssen, erstmal, dass ich mein Kind so aus der Hand gebe. Das würde ich jetzt viel früher machen, weil es schadet der überhaupt nicht. Die freut sich ehrlich gesagt, wenn sie jemanden anderen hat, der ihr den Input gibt. Ich war immer sehr präsent. Und ich glaube, da habe ich mir das Leben vielleicht teilweise ein bisschen zu schwer gemacht. Mhm. Ja, so als neue Mutter. Aber
man macht es ja zum ersten Mal, ja.
Man lernt. Ja, ich glaube, das würde ich jetzt anders organisieren, weil da war es, also die erste Zeit war es ganz schön stressig, weil ich irgendwie den Support nicht hatte. Und weil ich einfach auch gedacht habe, ich muss dann ihr gerecht werden und der Firma gerecht werden und keine Ahnung was, da habe ich mich ein bisschen zerrissen und verloren. Jetzt so nach 3,5 Jahren habe ich mich ganz gut eingelebt und würde jemanden den Tipp geben, das anders zu machen als ich.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Und das Ganze hat ja eigentlich noch zu einem dritten Baby geführt, wie man so sagen kann. Es war dein erstes Business, dann kam deine Tochter und dein eigener Kinderwunsch hat ja noch viel mehr ausgelöst. Der war nämlich der Auslöser für die Gründung von Fertilitipps. Vielleicht auch da nochmal so aus deiner Perspektive. Warum dieses zweite Unternehmen und was ist die Vision dahinter? Wozu dient es, wozu soll es oder darf es auch wachsen? Ja.
Also ich habe 3,5 Jahre gebraucht, um schwanger werden zu können. Ich habe lange gearbeitet, dann musste ich mich irgendwie aufstellen. Mit meinem Trainerjob wäre ein Kind gar nicht möglich gewesen, weil ich war über 100 Nächte im Jahr im Hotel. Also bin ich dann irgendwann in die Firmengründung gegangen, habe dann angefangen, die Firma aufzubauen. Und dann war ich plötzlich auch schon 37. Also 36, kurz vor meinem 37. Geburtstag bin ich jetzt erstmal schwanger geworden. und habe mir gedacht, ach super, jetzt bekomme ich ein Kind, habe Schuhe gekauft fürs Kind und habe es dann verloren. Und habe gedacht, okay, kein Stress, dann werde ich halt wieder schwanger. Und das hat aber so nicht funktioniert, sondern es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es tatsächlich dann geklappt hat. Ich habe meine Tochter mit 41 bekommen. Und ich bin sehr hartnäckig, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe alles probiert in der Zeit. Und ich hatte auch die Mittel, das zu probieren, weil ich bin privat versichert durch meine Selbstständigkeit und habe mir ein sehr cooles Netzwerk an Osteopathen, TCM-Ärzten, ich hatte eine coole Kinderwunschärztin, ich hatte sehr viel Unterstützung in allen Bereichen. Ich konnte es mir auch tatsächlich leisten, ich habe es mir geleistet, sagen wir es mal so. Ich habe selber unfassbar viel recherchiert, was man machen kann. Ich bin aber dazu durch meinen Job in der Lage zu recherchieren. Also ich habe mir Wissen angeeignet, wo ich dann gezielt auch nachfragen konnte, kann man das noch probieren, kann man das noch probieren. Also ich habe da alle Möglichkeiten einmal durchgespielt. Und ich habe immer vermisst, dass es diese eine Plattform gibt, wo ich alle meine Fragen beantwortet bekomme. Es gab ganz viele Foren damals, wo Frauen beraten. Also die haben einfach, eine stellt eine Frage und viele geben dann irgendeine unqualifizierte Antwort darauf. Das bringt einen überhaupt nicht weiter. Das stiftet dann nur irgendwie Verwirrung. Ich habe viele Fragen gehabt in unterschiedlichen Bereichen. Ich war ein paar Mal in der Zwischenzeit schwanger und habe es dann wieder verloren. Und dann fragt man sich natürlich, warum, was kann ich machen? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich zu viel Sport gemacht? Habe ich den Aperol Spritz getrunken, obwohl ich es nicht hätte machen sollen? Wieso, was ist passiert? Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich würde ich gern diese Plattform gründen, wo Frauen in allen Bereichen die Antworten bekommen, die sie brauchen. Und ich habe nach der Geburt meiner Tochter keinen Bock gehabt, mehr mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich gesagt habe, jetzt reicht's mir. Jetzt hatte ich 3,5 Jahre eine intensive Kinderwunschphase. Und jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, wie herausfordernd das ist. Das ist tatsächlich, glaube ich, eigentlich das herausforderndste Ding, was ich in meinem Leben mitgemacht habe, weil man es auch gar nicht in der Hand hat. Also du kannst mehr machen, mehr leisten, mehr tun, alles Mögliche, aber du wirst es nicht verändern. Da musst du ein Stück weit dich dem hingeben, was das Schicksal dir gibt. Das ist schwierig zu akzeptieren, wenn man mein Profiltyp ist, der sagt, ich mache dann einfach Ruhe und dann kriegst du schon hin. Das funktioniert aber so leider nicht. Und ich habe dann ein Jahr lang oder 1,5 Jahre lang eine Pause gehabt von dem Thema und habe dann langsam mit dem Team, was ich bei FrontFox habe, angefangen, das aufzubauen. Und das hat am Anfang stockend funktioniert, dann hatten wir mal große Projekte, dann hat es wieder nicht funktioniert. Und jetzt seit knapp einem Jahr sind wir dabei und bauen das auf. Und das Ziel soll sein, dass Frauen die Informationen, die ich mir jahrelang mit viel Geld und viel Mühe gesammelt habe, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir brauchen natürlich Geld, was wir damit verdienen, aber wir machen das über Sponsoring von den Firmen, die das Geld haben. Weil das Thema Kinderwunsch ist ein großer Markt, wo viele Leute viel Geld verdienen und viele Leute viel Geld zahlen. Und ich habe gedacht, ich nehme das Geld von den Leuten, die Geld verdienen und gebe Informationen an, die dies brauchen. Das ist das Konzept. Und tatsächlich wachsen wir sehr schnell. Und kriege da auch ein Wahnsinns-Feedback zurück und ich merke aber auch, dass das ein Thema wird, was immer präsenter wird, weil ich habe so viele Leute auch in meinem Umfeld und sehe, wie viele Leute einfach Probleme haben, schwanger zu werden, unabhängig vom Alter und unabhängig von der Situation. Und dafür gibt es viele Lösungen, die man in Erwägung ziehen kann, unabhängig vom klassischen Weg.
Und dann ist es quasi so, dass ihr, wenn Kooperationspartner habt und ihr habt ja den kompletten Blog, das meiste funktioniert wahrscheinlich also sowohl über Social Media und aber dann halt über Wissensvermittlung und so Community-Gedanke oder über die Webseite und über den Blog und eben Kooperationspartner aus dem Bereich, wie du es genannt hast, der Verdienenden, also die dahinter stecken an Kliniken und Medikamenten und ärztlichen Support, die dann die Möglichkeit haben, sich bei euch in der Community zu platzieren, richtig?
Also wir haben angefangen und haben gesagt, wir wollen einfach so ein bisschen Wissen zur Verfügung stellen und wollen einfach sagen, hey, was kannst du selber auch machen, bevor du in eine Kinderwunschklinik gehst? Weil es gibt halt ganz viel, was du eigentlich checken kannst. Das habe ich auf meinem Weg selber gelernt. es kann sein, dass du als Kind beim Schlittschuhlaufen aufs Steißbein gefallen bist und deine Hüfte verschoben ist. Dann hängt deine Gebärmutter schief und du kannst nicht schwanger werden. Es kann sein, dass deine Zahngesundheit nicht richtig ist und weil dein Körper sagt, hey, Alarm, du musst erst was richten, wirst du nicht schwanger, bis du deine Zähne hast richten lassen. Mhm. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die du machen kannst, wo du merken kannst, du hast einen Mangel. Du musst da an deiner Entgiftung arbeiten. Es gibt Unterschiedliches, was man vor der Kinderwunschklinik machen kann. Und der erste Schritt, den ich eigentlich gehen wollte mit Fertility-Tipps und den wir gegangen sind, ist zu sagen, darüber klären wir auf. Wir sagen halt all das, was du selber machen kannst, bevor du dir Hilfe holst. Mhm. Ich habe da sehr viel von meiner Osteopathin gelernt, von meiner TCM-Ärztin. Also da habe ich sehr viel Input bekommen. Und wir sind dann auf die erste Kinderwunschmesse, auf die Wish for Baby, die im Übrigen super cool sind, die das organisieren. Die haben uns herzlich aufgenommen, kannten uns auch schon. Und da haben wir festgestellt, okay, es gibt einen Wahnsinnsapparat an Kliniken im Ausland, die andere Möglichkeiten bieten. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, auch in Deutschland unterschiedliche Kliniken auszuwählen. Es gibt da große Unterschiede tatsächlich auch. Ich hatte großes Glück, dass ich am Ende bei einer sehr guten Kinderwunschklinik war, bei der Frau Dr. Popovici in München. Vorher war ich in zweien, bei denen bin ich wieder gegangen, weil ich nicht zufrieden war. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir brauchen den Bedarf. Wir haben den Bedarf, auch Empfehlungen rausgeben zu können, weil wir auch immer wieder gefragt worden sind. Was wir jetzt erarbeiten, ist, wir machen gerade eine App, dass man Fertility-Tipps als App hat und das auf dem Handy eben durchgucken kann, weil ich habe auch damals im Bett gelegen und habe recherchiert, bevor ich geschlafen habe. Da brauche ich keinen Browser. Ich brauche einfach eine App, wo ich das auf dem Handy easy machen kann, wo wir auch unterschiedliche Stufen behandeln, an denen die Paare sind.
Ja.
Wir wollen aber auch ein Ranking machen und Preferred Partner haben, die wir auch empfehlen mit Kliniken, weil wir eben auch sagen, hey, es macht einen großen Unterschied, wie da auch mit dir umgegangen wird und ob du da gut aufgehoben bist, damit das Ganze auch erfolgsversprechend ist. Und wir machen gerade Kooperationen mit Kliniken, die wir auch checken, wo wir hinfahren, die wir uns anschauen, wo wir eine Checkliste durchgehen, wo wir gucken, hey, passt das alles und dann empfehlen wir dir auch. Aber es geht schon los bei, hey, was ist der richtige Schwangerschaftstest, um früh zu testen? Wo sehe ich ein Ergebnis, ohne dass ich eine Verdunstungslinie habe und vielleicht denke, ich bin schwanger, obwohl der Test einfach nur falsch war oder irgendwie sowas. Also ich habe dann irgendwann Tipps bekommen, wo ich gesagt habe, das ist der Beste, den empfehlen wir. Und das kann man alles eben bei uns finden. Weil das, was ich mit mühsamer Kleinarbeit hier 3,5 Jahre recherchiert habe, das war ein Vollzeitjob. Da muss nicht jeder wieder bei Null anfangen. Und es geht in alle Richtungen, also in alle möglichen.
Riesenthema, unfassbar spannend. Für alle, die jetzt auch gerade, also schaut euch den Blog an, schaut auf Instagram vorbei. Ich glaube, da ist, ja, es ist einfach so ein großes Thema, natürlich ein sehr emotional behaftetes Thema, ein sehr sensibles Thema, das aber eigentlich trotzdem alle betrifft. Und das war, man verortet das ja immer im Privatleben, aber wie stark beeinflusst denn unser Privatleben halt auch unser Berufsleben? Wir sind halt immer am Ende eine Person. Und da vielleicht auch so, das schließt, finde ich, den Kreis, der so auch viel über dich und deine Art und Weise zu arbeiten und deine Visionen aussagt, ist, dass du ja auch, du hast es vorher schon mal eingangs angedeutet, eigentlich präferiert, beziehungsweise fast ausschließlich Frauen einstellst, auch ganz bewusst Mütter. Und wirklich, du hast damals zu mir gesagt, ja, eigentlich stellst du nur Frauen ein. Was ist jetzt gerade gesagt? Im Moment hast du auch einen männlichen Mitarbeiter. Ja. Wann auf dieser Journey von all dem, was du jetzt erzählt hast, ist diese Einstellung gekommen und warum glaubst du, warum eigentlich, warum Frauen, warum im besten Fall sogar noch wirklich Mütter als die perfekten Mitarbeiterinnen?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht so krass in eine Richtung gehe, weil es gibt natürlich immer Ausnahmen, ja. Und ich habe gerade einen Mitarbeiter, das ist der Partner einer meiner Mitarbeiterinnen. Und ich habe sie zuerst eingestellt und sie hat mir ihn gebracht. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das an und habe ihn auf einer geringen Basis erstmal eingestellt und habe dann festgestellt, es funktioniert richtig gut. Er ist aber auch besonders, weil er sehr gut zu uns reinpasst und ich bewundere bei den beiden, also die sind zusammengekommen, nachdem sie 2 Kinder hat, das sind nicht seine und er übernimmt aber 50% der Pflichten. Und das spricht sehr für ihn. Deswegen ist er bei uns natürlich herzlich willkommen. Ich habe gar nicht gesagt, ich habe irgendwann, also meine ersten Mitarbeiterinnen waren natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, eine Frau mit meiner Freundin. Danach waren es auch oft Frauen. Und ich habe gerade bei meinen Müttern festgestellt, die machen in 5 Stunden zielgerichtet mehr als andere in 8. Die bringen die Kinder in die Kita, gehen nach Hause, arbeiten durch, essen vielleicht mal vor dem Computer, lassen den Stift fallen und gehen wieder die Kinder abholen. Das ist nichts, was ich erwarte. Ich habe nie gesagt, du darfst keine Pause machen. Ich habe nie gesagt, du musst hier durcharbeiten. Ich habe nie gesagt, du musst abends dich nochmal hinsetzen, um was fertig zu machen. Das würde ich nie tun, weil das ist, finde ich, nicht zu erwarten. Aber die haben es immer selber gemacht. Und ich muss sagen, ich habe so eine organisierte Arbeit bekommen. Und ich kann das verstehen, weil du hast eine begrenzte Anzahl an Zeit und in der musst du dein Zeug einfach hinkriegen. Und es hat für mich sehr, sehr cool funktioniert. Und ich habe immer das Feedback bekommen, hey, ich habe diesen Job und der ist für mich perfekt, weil ich kann flexibel damit umgehen, was gerade kommt. Und das wollte ich auch bieten. Und ich bin dabei geblieben, weil ich mir dachte, es gibt ganz viele Firmen, die stellen Männer ein bevorzugt. Es gibt ganz viele Firmen, wo Männer ihren Platz finden. Bei mir finden eben die Frauen ihren Platz. Und in unser Team passt es auch immer gut, weil wir haben natürlich, ja, wir supporten uns gegenseitig, wir haben eine sehr gute Teamstimmung. Da hat jeder Verständnis für den anderen. Ich habe irgendwann mal mit jemandem vor kurzem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der meinte so, ja, das hört sich immer so an, als hättet ihr nie Konflikte und als würde immer alles gut laufen. Und ich musste tatsächlich sagen, ja, das ist so. Also es gibt bei uns kein Konkurrenzdenken. Wir haben keine Positionen, wo jemand dem anderen irgendwas wegnehmen will. Wir arbeiten als Team und das machen wir wirklich gut. Und ich stelle Leute ein, die da reinpassen. Und das sind tatsächlich oft Frauen.
Und wenn wir da einen Ausblick gehen, ich glaube, da bist du ja, also was braucht die Arbeitswelt der Zukunft deiner Meinung nach? Du bist das so, immer, wie ich schon eingangs gesagt habe, so klein deine Haltung, sowohl was Erwartungsmanagement angeht, als auch was das angeht und als auch was Frauen und Karriere und die Möglichkeiten, Familie und alles unter einen Hut zu bringen, möglich zu machen. Und trotzdem bist du da, glaube ich, eher in der Minderheit, die diese Flexibilität, diese Freiheit so zulassen, diese Work-Life-Balance oder wie auch immer man es nennen möchte, dieses Verschwimmen, dieses wir sind halt alle eine Person, sehen und möglich machen und honorieren und als Vorteil eigentlich sehen, sage ich sehe als Vorteil, dass du auch Mama bist. Was wünschst du dir für die Arbeitswelt oder was glaubst du, was es braucht, damit sich noch mehr Firmen, Unternehmer in diese Richtung entwickeln? Ich weiß nicht, ob die Frage ist groß und schwierig, aber ja. Vielleicht hast du Gedanken dazu.
Also, ich sehe, dass Mütter oft echt strugglen, weil sie verschiedenen Rollen gerecht werden müssen. Gerade wenn sie auch arbeiten wollen. Und ich sehe, dass entweder das Kind leidet, weil es sehr früh, sehr lange in eine Fremdbetreuung gegeben wird, weil es nicht anders geht. Es muss nicht leiden. Das ist auch jedermanns eigene Geschichte, ja. Also kann jeder für sich entscheiden. Aber was ich schwierig finde, ist, dass die arbeitende Mutter sich entscheiden muss. Gebe ich mein Kind lange ab oder gebe ich meine Karriere auf? Und ich finde das nicht cool, weil man kann das anders vereinen. Und ich glaube, dass es Methoden gibt, dass man Leuten mehr Freiheiten einräumt. Ich habe festgestellt, je mehr Freiheiten ich meinen Mitarbeitenden gebe und es passt zu deren Profil, desto mehr bekomme ich zurück. Also ich hatte nie das Gefühl, dass die arbeitende Mutter, die ich eingestellt habe, in irgendeiner Art und Weise weniger leistet als andere, ganz im Gegenteil. Die sind immer den extra Meter selber gegangen. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich so coole Mitarbeiterinnen hatte in der Vergangenheit, die so viel von sich selber da reingegeben haben und es einfach gerockt haben, ohne dass ich da irgendwas machen musste. Und ich glaube, dieses Vertrauen in die Frauen zu geben, in auch vielleicht die Väter, die die Care-Arbeit übernehmen und den Leuten dafür die Umstände zur Verfügung zu stellen, würde sich wirklich lohnen für viele Firmen. Weil sie kriegen das zurück. Es ist ja auch ich möchte gar nicht diesen Arbeitsplatz verlieren, weil hier habe ich die Möglichkeit, einfach alles zu vereinen. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, wenn wir die Voraussetzungen mehr schaffen, sind auch vielleicht wieder mehr Frauen bereit, Kinder zu bekommen.
Ja, total. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner und wertvoller Abschluss, ein toller Impuls am Ende dieser Folge. Ich denke, da können sehr viele für sich, ja, Gedanken, Inspiration und
Input mitnehmen. Und an der Stelle, liebe Eva, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Du hast so tolle Einblicke in deine ganz persönliche Geschichte gegeben und alles, was dich heute auch hierher gebracht hat, als Mama und Unternehmerin von 2 Firmen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und an dieser Stelle, meine Lieben, hat uns dann die Technik verlassen, zum Glück ganz am Ende. Aber trotzdem möchte ich euch nicht vorenthalten, dass ich Eva noch gefragt habe, wenn sie etwas anders machen würde oder etwas auf jeden Fall wieder genau gleich, was es denn wäre. Und ihre Antwort war, sie würde alles wieder so machen, denn alles, was auf ihrem Weg passiert ist, hat sie dahin geführt, wo sie heute ist. Und deswegen ist auch alles, was sich als vermeintlicher Umweg anfühlt, für sie genau richtig so gewesen. Und ich bin ganz ehrlich, das fand ich eine unfassbar schöne Quintessenz und ein unfassbar schönes Fazit zum eigenen Leben. Und das wollte ich euch noch mitgeben. Wie gesagt, leider hat die letzte Minute die Technik scheinbar nicht mehr das gemacht, was sie sollte. Aber ihr habt ansonsten alle Inhalte des Gesprächs gehört und alles, was Eva zu teilen hatte. Und ich war sehr beseelt von dieser Folge, von dieser wirklich auch ein bisschen Frauen für Frauen Folge und hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe.